Gestern ist es in Honduras zu einem Militärputsch gegen die linke Regierung gekommen. Wir haben hierzu jetzt einen Gesprächspartner am Apparat, und zwar ist das Harald Neuber, ein freier Journalist, der unter anderem sich auf lateinamerikanische Themen spezialisiert hat. Harald, was ist denn genau passiert in Honduras gestern und was ist jetzt der aktuelle Stand?
Also gestern in den frühen Morgenstunden haben etwa 200 schwer bewaffnete und maskierte Soldaten das Haus des Präsidenten Manuel Zelaya umstellt. Sie haben das Haus gestürmt und den Präsidenten aus seinem Haus, aus seinem Präsidentenpalast herausgezogen, haben ihn relativ schnell in seine Maschine, in seine private Maschine oder seine Dienstmaschine gesteckt und nach Costa Rica ausgeflogen. Das war relativ lange unklar, was mit ihm jetzt nun passiert. Eigentlich bis in den frühen Nachmittag Ortszeit hinein, bis er dann wieder in San José, Costa Rica aufgetaucht ist und sich mit dem lateinamerikanischen Fernsehsender Telesur in Verbindung gesetzt hat, um eine Erklärung zu der Lage abzugeben. Das Ganze ist im Endeffekt ein klassischer Staatsstreich, ein klassischer Militärputsch. Und inzwischen sind die Leute auch identifiziert. Es gibt eine zivil-militärische Junta, die in Tegucigalpa, in der Hauptstadt von Honduras, etabliert wurde, sich etabliert hat. Sie besteht aus einem General, also dem Anführer, dem General dem Chef des Generalstabes der Armee und dem Hauptwidersacher von Präsident Zelaya im Senat, der übrigens der gleichen Partei angehört, was schon ein bisschen zeigt, dass es hier nicht um die klassischen Schemata geht von rechts und links.
Und was sind jetzt die Hintergründe für den Putsch?
Nun, die Hintergründe sind im Endeffekt, dass sich Manuel Zelaya, der liberalen Partei angehört, also er ist kein Kommunist oder kein Sozialist unbedingt. Er ist der Vorsitzende der Liberalen Partei von Honduras. Der hat sich in den vergangenen Jahren den linksregierten Staaten aber doch angenähert, der Region, also konkret Venezuela, Bolivien, Ecuador. Er hat eine antineoliberale Politik angestrebt und durchgesetzt. Antineoliberal heißt, dass er sich gegen die Marktliberalisierung, die ungebremste Marktliberalisierung, die den lateinamerikanischen Staaten in den letzten Jahrzehnten von den Industriestaaten, Industrieländern aufgezwängt wurde, dass er sich dagegen gewehrt hat. Er wollte eine stärkere Rolle des Staates, er wollte mehr soziale Rechte für die Bevölkerung und das hat ihm, diesem liberalen, man mag sagen linksliberalen Politiker, die Unterstützung von sozialen Organisationen und Gewerkschaften eingebracht. Deswegen sehen wir jetzt auch seit gestern in ganz Honduras Demonstrationen von dieser Seite. Also Gewerkschaften mobilisieren, soziale Organisationen mobilisieren. Es gibt Proteste in inzwischen über 40 Städten, also nicht nur in der Hauptstadt Tegucigalpa. Im ganzen Land gehen die Menschen auf die Straße, weil sie Zelaya als Garanten für einen sozialen Wandel in Honduras sehen.
Und gibt es da, also das Ganze erinnert ja auch ein wenig unter anderem an den Putsch in Venezuela oder den Putschversuch 2002, auch so in dem Verlauf bisher. Gibt es denn sonstige Anzeichen, dass sich da irgendwas entwickelt in die eine oder andere Richtung? Also
Naja, du
zugunsten
sagst es
des
richtig.
gestürzten Präsidenten oder?
Dieser Putsch, der da stattgefunden hat gestern in Honduras, folgt eigentlich en Detail, bis ins Detail hinein, dem Putschversuch, der im April 2002 in Venezuela gegen Präsident Hugo Chavez stattgefunden hat. Der Putsch in Honduras stützt sich auf die privaten Medien. Die privaten Medien haben in Honduras nicht über den Putsch berichtet. Sie berichten nach wie vor nicht über die massive Gegenwehr in der Bevölkerung, über die Demonstrationen, während kritische Medien, also linksgerichtete und regierungsnahe Medien abgeschaltet wurden. Parallel zu dem Sturm auf den Präsidentenpalast am gestrigen Morgen ist das Staatsfernsehen, der Kanal 8, der Kanal 8, eingenommen worden von der Armee, und es sind seit gestern eine ganze Reihe von Medien abgeschaltet worden. Das heißt, das, was dort passiert, noch einmal, ähnelt wirklich im Detail dem, was dort in Venezuela vor einigen Jahren im April 2002 geschehen ist. Und das wird durchaus auch so erkannt in Lateinamerika.
Es ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer, ist Honduras nicht das Land, was Sie jetzt sicherlich sofort auf dem Schirm haben. Vielleicht könntest du noch ein kleines Stückchen näher erklären, wie die politische Entwicklung der letzten Jahre, der letzten 10 Jahre, sage ich jetzt mal so, verlaufen ist, in deren Verlauf eben unter anderem Zelaya seinen Politikstil offenbar relativ geändert hat. Was sind die auslösenden Momente? Oder wie kann man das verstehen?
Nun, ich glaube, niemand von uns hat Honduras wirklich auf dem Schirm gehabt. Also selbst ich als Lateinamerika-Journalist habe relativ wenig über Honduras geschrieben. Was man dazu sagen kann, ist, dass die gesamte zentralamerikanische Region eines der Armenhäuser Lateinamerikas ist. Also wir haben in Südamerika die großen Erdölstaaten, selbst ein Land wie Bolivien, das unter großen sozialen Problemen leidet, hat immer noch natürliche Ressourcen und exportiert Erdgas. In Zentralamerika ist das nicht gegeben. Ich will damit nicht sagen, dass es dort keine Ressourcen gibt, aber es gibt eine starke, die Binnenökonomien stützen sich auch sehr stark auf landwirtschaftliche Produktion und sind sehr stark abhängig auch von der Konjunktur der Weltwirtschaft. Das ist so ein bisschen das wirtschaftliche Ambiente, und nun zu der politischen Entwicklung. Ich habe eben schon gesagt, dass in Honduras ist nicht die Auseinandersetzung nicht den klassischen Schemata folgt, die wir auch in Europa kennen, zwischen rechten Parteien, linken Parteien. Zelaya selbst, noch einmal, ist Vorsitzender und Politiker der liberalen Partei. Seine Partei, die liberale Partei Honduras, gehört der liberalen Internationalen an und ist damit Mitglied im gleichen Dachverband von Parteien, dem auch die deutsche FDP angehört. Nichtsdestotrotz hat sich Zelaya, man mag jetzt sagen, als bürgerlicher Politiker, wenn auch als aufgeklärter, progressiver bürgerlicher Politiker, Zelaya hat sich in dieser Rolle gegen die neoliberale Misswirtschaft, und den Terminus benutze ich ganz bewusst, gewandt, weil er gesehen hat, dass diese Konzepte, diese wirtschaftspolitischen Konzepte der USA und der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds die gesamte Region an den Rand des sozialen Abgrunds gebracht hat. Und er hat sich in dieser Situation entschieden, den neuen sozialen Projekten zu folgen, die in Venezuela, Bolivien und Ecuador entworfen werden. Und das hat ihm gleichzeitig Probleme bereitet mit großen Teilen der Oligarchie, der Oberschicht in seinem Land. Und diese konkrete Situation, die wir jetzt sehen in Honduras, ist Ausdruck dessen. Zelaya ist von der Armeespitze verschleppt worden, ist außer Landes geschafft worden. Und der Chef der zivil-militärischen Junta ist jetzt sein Gegenspieler im Senat, der aber Mitglied in der gleichen Partei ist, Roberto Micheletti.
Jetzt interessiert mich also nochmal zu dem Putsch etwas, bevor ich zu den Reaktionen auch international komme. Ja. Hat denn dieser sozusagen Putschpräsident auch schon irgendwelche Aktionen unternommen? Hat er irgendwelche Gesetze zurückgenommen oder hat er... Was gibt es denn da für einen Stand?
Also es gibt bisher da relativ wenig. Micheletti hat heute, also hat vor einigen Stunden seine erste Pressekonferenz gegeben und versucht im Moment erstmal seine Macht zu sichern, seine Macht zu etablieren. Es hat jetzt nicht so etwas stattgefunden, wie wir es während des Putschversuchs 2002 in Venezuela gesehen haben. Damals sind die Putschisten vor die Presse getreten und haben das Parlament aufgelöst, haben die Verfassung außer Kraft gesetzt. Das sehen wir im Moment in Honduras noch nicht. Das ist aber auch ein bisschen Ausdruck der Situation, weil es noch ein Machtvakuum gibt. Es ist nicht ganz klar, zu welcher Seite sich das jetzt entscheidet. Das liegt auch daran natürlich, dass die Staaten der Bolivarischen Allianz für Amerika, der ALBA, sich entschieden auf die Seite von Zelaya stellen. Zelaya ist gestern nach Costa Rica abgeschoben worden. Er hat noch in der Nacht auf den heutigen Montag in Managua in einem einberufenen Sondergipfel der ALBA teilgenommen. Und er genießt die massive Rückendeckung in Lateinamerika. Man darf auch nicht vergessen, dass selbst die USA, selbst der US-Präsident Barack Obama, diesen Putsch, der in Honduras stattgefunden hat, verurteilt hat. Und es ist vor dem Hintergrund nicht klar, ob die Putschisten ihre Macht aufrechterhalten können.
Ja, nochmal zurück zu dem Anlass. Es gab Auseinandersetzungen im Vorfeld um ein geplantes, von Zelaya angestrebtes Verfassungsreferendum, bei dem dann immer mehr der konservativen Kreise ihre Zustimmung von ihm entzogen haben. Was sollte diese Verfassungsänderung für diesen Referendum geben soll, ungefähr beinhalten?
Dieses Referendum, was in der Tat am gestrigen Sonntag stattfinden sollte, war ein Referendum, eine Volksabstimmung über die Einberufung einer Abstimmung für eine verfassungsgebende Versammlung. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich erkläre es kurz. Ende des Jahres, im November, finden in Honduras regulär Wahlen statt. In dieser Abstimmung gestern sollten die Menschen in Honduras darüber entscheiden, ob bei diesen Wahlen eine zusätzliche Wahlurne eingerichtet wird, bei der die Wahlberechtigten darüber entscheiden konnten, ob eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden soll. Diese verfassungsgebende Versammlung hatte zum Ziel, eben die Verfassung zu reformieren, die Verfassung neu zu schreiben. Und die antineoliberale Politik, die Zelaya in den letzten Monaten und Jahren zunehmend entwickelt hat, verfassungsrechtlich abzusichern. Das hat natürlich großen Teilen der Oberschicht gehörig gestunken, weil sie inzwischen ja sehen können, in Ländern wie Venezuela und wie Ecuador, auch wie in Bolivien, dort können sie überall sehen, wie im Rahmen dieser politischen Prozesse die Privilegien der Oberschicht, die Oberschichten dort über Jahrzehnte genossen haben, sich verflüchtigen und wie eine Demokratisierung durchgesetzt wird. Und das sollte verhindert werden. Also ich meine, man muss sich nur mal vorstellen, dieser Putsch hat am Tag einer Volksabstimmung stattgefunden und das zeigt, die große Angst, die Oligarchien und die Oberschicht nicht nur in Honduras vor diesem politischen Trend hat, der in ganz Lateinamerika stattfindet. Ein Trend zur Demokratisierung hin, zur politischen Demokratisierung und zur wirtschaftlichen Demokratisierung.
Liest man jetzt in den hiesigen, einschlägigen Medien über den Putsch, dann ist ja eher die Rede von einer Absetzung von dem honduranischen Präsidenten?
Honduranischen, sagt man ja.
Aha. Wo kann man sich denn da genauer informieren?
Naja, also es gibt natürlich einige progressive Medien auch in Deutschland. Ich selber habe mit Kollegen auch vor einigen Jahren, gerade weil wir gesehen haben, dass es so ein Engpass da gibt, mitunter an Informationen. Wir haben eine Internetseite gegründet, in der wir Informationen aus Lateinamerika auf Deutsch übersetzen und dem deutschsprachigen Publikum hier zur Verfügung stellen. Das haben wir getan, weil es sich gerade im Fall von Venezuela gezeigt hat, dass sehr viel Informationen manipuliert werden. Und dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist in der Tat ein sehr gutes, denn als ich gestern von diesem Militärputsch in Honduras gehört habe, habe ich natürlich sofort auch deutsche Medien gelesen und dort war überall von einer Festnahme oder Inhaftierung die Rede und ich habe mich gefragt, na gut, wenn jetzt jemand festgenommen wird oder wenn jemand inhaftiert wird, dann klingt das ja nach einer Rechtmäßigkeit. Und ich habe dann mir mal ins Regal gegriffen und mir einen Duden rausgezogen und habe dann gelesen, was ist denn überhaupt eine Verhaftung? Und Verhaftung wird definiert als etwas, was auf Basis einer gerichtlichen Anordnung geschieht. Und genauso ist es mit einer Festnahme. Das, was dort aber in Honduras geschehen ist, war ein Militärputsch und es hat wirklich Stunden gedauert. Es hat Stunden gedauert, bis die deutschsprachigen Medien oder, ich möchte auch darüber hinausgehen, die europäischen Medien und die US-amerikanischen Medien das so benannt haben. Also, wenn 200 schwer bewaffnete Soldaten den Präsidentenpalast stürmen, den gewählten Präsidenten im Pyjama rausziehen, in ein Flugzeug setzen und abschieben, und das ist noch, wir können froh sein, dass es so ausgegangen ist, Militärputsche stehen in Lateinamerika in einer anderen Tradition, dann ist das keine Festnahme, keine Inhaftierung, dann ist das ein Militärputsch. Inzwischen, muss man ja zum Glück sagen, hat sich diese anfängliche Sprachregelung erledigt und inzwischen schreiben deutsche Medien auch von einem Militärputsch. Aber das zeigt so ein bisschen das Problem der Information.
Ja, wir haben ja schon einiges gehört zu Reaktionen aus dem Ausland, also Reaktionen von der ALBA, Reaktionen aus dem Weißen Haus. Es gab auch in Deutschland politische Äußerungen, zunächst mal von Regierungsseite. Wie ist insgesamt so international das Echo? Wie schätzt du das ein? Und was gibt es vielleicht noch für andere?
Also international ist dieser Militärputsch einhellig verurteilt worden. Alle relevanten politischen Institutionen in Lateinamerika, die Bolivarische Allianz, ALBA, die Südamerikanische Staatenunion, UNASUR, die Rio-Gruppe, die Organisation Amerikanischer Staaten, alle diese Institutionen haben den Militärputsch verurteilt. Internationale Organisationen haben das auch getan. Die Organisation der Vereinten Nationen hat diesen Staatsstreich verurteilt. Die Europäische Union auch. Heute Morgen hat der deutsche Außenminister eine entsprechende Erklärung veröffentlichen lassen, wo er sagt, und ich zitiere daraus, ich verurteile die Verhaftung und Exilierung von Präsident Zelaya. Dieses Vorgehen verletzt die verfassungsmäßige Ordnung der Republik Honduras. Also es gibt im Endeffekt keinen Staat und keine internationale Organisation, die diesen Militärputsch dort gerechtfertigt hat, auch nur in Ansätzen. Nun gibt es natürlich auch Ausnahmen. Eine Ausnahme ist eine deutsche Gruppierung, nämlich die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat heute über ihren Büroleiter in Tegucigalpa, in der honduranischen Hauptstadt, eine kurze Erklärung aus aktuellem Anlass veröffentlicht. Und darin schrieb dieser Büroleiter, dass Präsident Zelaya ja seit Monaten die Legislative und andere staatliche Institutionen provoziert hätte. Und der Büroleiter Christian Lüth heißt er, sprach von einer illegalen Volksbefragung, die geplant sei, und das Ganze kulminierte dann in dem Urteil, dass durch den Militärputsch in Honduras die Rückkehr zu Rechtsstaat und zu Verfassungsmäßigkeit, dass diese Rückkehr garantiert sei. Das ist natürlich ein unglaublicher Zynismus und widerspricht, wie gesagt, allen Urteilen, die international gefällt wurden, die ja selbst in Brüssel und in Washington gefällt wurden. Und das erinnert ein bisschen an ein Zitat aus dem September 1973, als eine Delegation deutscher Konservativer nach dem faschistischen Putsch in Chile nach Santiago eingeladen wurden und einer dieser Abgeordneten über das Konzentrationslager, das damals im Stadion von Santiago de Chile eingerichtet wurde, sagte nach seiner Rückkehr in Deutschland, ich glaube, es war gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das Leben dort in dem Stadion sei ja ganz nett, wenn die Sonne scheint, da ließe sich ja ganz gut leben. So ähnlich erscheint mir das, was jetzt hier die Friedrich-Naumann-Stiftung macht, der Vertreter der Naumann-Stiftung. Aber gut, das ist im Endeffekt nur konsequent, denn das ist die Rolle, die die Naumann-Stiftung in den letzten Jahren in Anbetracht und vor dem Hintergrund der Emanzipationsbewegung in Lateinamerika gespielt hat.
Okay, Geschichte wiederholt sich offensichtlich doch.
Ja, leider.
Wir würden jetzt vielleicht ganz gerne noch einen kleinen thematischen Schwenk machen. Wir wollten ja eigentlich schon vorher anfangen, mit dir mal zu sprechen, weil Amerika 21, eure Website, 2 Jahre alt wird. Vielleicht kannst du noch ein Stück beschreiben, was ist das für ein Projekt? Was macht ihr da?
Ja, sehr gerne. Also die Amerika 21 Seite, also die vollständige Adresse ist Amerika, deutsche Schreibweise mit K, amerika21.de. Diese Internetseite habe ich vor 2 Jahren mit einem halben Dutzend Kollegen gegründet. Wir alle haben gesehen, dass die Berichterstattung über die progressiven Regierungen, die progressiven Bewegungen in Lateinamerika hier sehr stark, also in der hiesigen Presse sehr stark manipuliert ist. Wir haben jetzt über 1-2 Beispiele schon gesprochen. Das betrifft vor allem auch Venezuela und die anderen Staaten der Bolivarischen Allianz, also Bolivien und Ecuador, betrifft immer natürlich auch Kuba. Und wir haben uns dann überlegt, was wir machen können. Die Lösung bestand in dieser Seite, die Informationen aus der lateinamerikanischen Presse, aus der Presse dieser Staaten nimmt und die auf Deutsch übersetzt. Denn das Problem, was wir alle gesehen haben, ist, dass natürlich nicht alle, die sich für Lateinamerika interessieren, so wie wir Spanisch sprechen und mal schnell im Internet die dortigen Medien lesen können. Also erbringen wir quasi diese Serviceleistung. Wir fassen Artikel zusammen, schreiben mitunter auch selbst Artikel, um das aktuelle Geschehen in den progressiven Staaten Lateinamerikas und um die progressiven Staaten in Lateinamerika einem deutschsprachigen Publikum zur Verfügung zu stellen. Wir haben auf der Seite ansonsten noch andere Elemente. Wir haben einen Presseblog eingerichtet, in dem wir die Berichterstattung von großen, etablierten deutschsprachigen Medien kommentieren, beobachten. Das sind meistens, das muss man leider sagen, kritische Kommentare, wenn zum Beispiel so etwas wie gestern passiert, wenn ein Militärputsch, ein ganz offensichtlicher Militärputsch als Festnahme des Präsidenten bezeichnet wird, dann können wir diesen Blog nutzen, um den Leserinnen und Lesern, die Leserinnen und Leser dort ein Stück weit aufzuklären über das, was denn dort passiert, weil sich natürlich viele Medienkonsumenten im deutschsprachigen Raum auch von der manipulierenden Berichterstattung beeinflussen lassen. Nun, es gibt andere Elemente auf der Seite, also Hintergrundtexte und ein kleines sogenanntes Soli-Forum, in dem wir politischen Gruppierungen, Solidaritätsgruppen, aber auch wissenschaftlichen Gruppen die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen, also Gruppen, die zu Lateinamerika arbeiten. Und so hoffen wir, eine Vernetzung unter diesen Gruppen auch herzustellen.
Was verbirgt sich denn nun hinter dem Namen Amerika 21? Soll ich die Frage nochmal lieber wiederholen?
Ja, das ist jetzt gerade schiefgegangen.
Ja, okay. Was verbirgt sich denn hinter dem Namen Amerika 21?
Tja, wir haben damals lange überlegt, wie wir die Seite nennen, und es ist im Endeffekt eine Anlehnung an das Konzept, das in Lateinamerika, also ich nehme immer auf diese progressiv regierten Staaten Bezug, das dort diskutiert wird, nämlich das Konzept eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Und das haben wir uns ein Stück weit zu eigen gemacht, weil wir diese Diskussion sehr interessant finden, weil die Debatte um einen neuen Sozialismus unserer Meinung nach durchaus Elemente beinhaltet, die auch für hiesige europäische Kräfte interessant sind. Und deswegen haben wir uns Amerika 21 genannt.
Ja, noch eine kleine Frage. Wer ist eigentlich das Wir, von dem du immer mal sprichst? Also.
Sage ich gerne. Also das neben mir gehören zur Redaktion Lateinamerika und Spanien Journalist Ingo Niebel. Ein weiteres Mitglied ist Malte Daniliuk und Maxim Graubner. All das sind Kollegen, die seit langen Jahren die Entwicklung in Lateinamerika verfolgen, die in mehreren deutschsprachigen und spanischsprachigen Medien auch dazu veröffentlichen. Und wir haben uns alle über unsere Arbeit kennengelernt. Wir haben alle das gleiche Problem gesehen und haben uns dann im Endeffekt entschlossen, ein Stück weit zur Lösung dieses Informationsproblems auch beizutragen.
Ja, gut. Und das ist aber also hauptsächlich eine wirklich private Initiative von euch Vieren, respektive Fünfen. Irgendwie gibt es noch jemanden, der Technik macht.
Genau.
Also das ist jetzt nicht irgendwie getragen von irgendwelchen Organisationen oder sowas.
Nein, also das wird uns zwar immer mal vorgehalten, weil diese Seite inzwischen relativ bekannt wurde und man kann dann immer mal wieder in Foren lesen, naja, die sind doch bezahlt. Das kann ich aufklären. Also wir werden von niemandem bezahlt. Es ist ganz im Gegenteil so, dass wir als ja, politische Aktivisten, als die wir uns dann auch irgendwo dann verstehen oder Sympathisanten dieser Entwicklung dort in Lateinamerika, dass wir dafür im Endeffekt aus der eigenen Tasche auch Geld bezahlen. Also wir sind ein Non-Profit-Projekt. Wenn ich sage, übrigens Sympathisanten dieser Bewegung, dann heißt das nicht, dass wir alles absegnen, was dort passiert. Also wir kommentieren auch die Entwicklung dort mitunter kritisch. Aber sagen wir mal kritisch solidarisch.
Na, dann hoffe ich ja mal, dass wir demnächst wieder so einen Kommentar bei uns auch bringen können von dir. Wir bedanken uns recht herzlich für dieses Interview bei dir.
Ja, danke euch auch.
Tschüss.
Schönen guten Abend noch. Tschüss.
Tschüss.